Vor ein paar Wochen hat die Formel-1-Welt an Ayrton Senna gedacht. Die meisten fragen sich jetzt wahrscheinlich, wer war denn das? Ayrton Senna, das war einer der besten, man sagt einer der schnellsten Formel-1-Fahrer der Geschichte. Der ist vor 30 Jahren ziemlich genau in Imola in Italien leider tödlich verunglückt, für die Welt damals ein Schock. Ja, weil er gerade so gut war, haben viele auf ihn aufgeschaut, gerade in Brasilien, wo er herkam, war ein Held, ein Idol. Ja, der große Held der Nation und jetzt von jetzt auf nachher einfach fort. Ja, und er hatte viele Fans auf dieser Welt und was ihn so besonders machte, war nicht nur sein rasanter Fahrstil, dass er so gut war und teilweise sehr krasse Überholmanöver hatte und einfach schnell auf der Strecke war, sondern was ihn auch besonders machte, war sein Charakter, seine Persönlichkeit, die einfach anders war als die der anderen Formel-1-Fahrer. Ja, und jetzt, wo man nach 30 Jahren nochmal an ihn gedacht hat, hat man auch verschiedene Interviews geführt mit Wegbegleitern von damals, mit Freunden, Teamkollegen. Und ein Interview habe ich gesehen und das fand ich sehr spannend, interessant, weil dieser Wegbegleiter in diesem Interview auch erklärte, warum Ayrton Senna so besonders und anders war. Warum er so eine Ruhe ausgestrahlt hat und einfach gelassen war in all der Hektik und in all dem Stress, den man als Formel-1-Fahrer auch manchmal so hat. Er sagte, was Senna ausmachte, war sein tiefer Glaube an Jesus Christus. Er hatte einen lebendigen Glauben an Jesus und das hat mich am meisten beeindruckt, sagt dieser Wegbegleiter. Das war wahrscheinlich das Geheimnis, warum Senna so gelassen blieb und Ruhe ausstrahlte und besonnen unterwegs war. Ja, wir leben heute eigentlich in einer Welt, die ähnlich hektisch ist wie so ein Formel-1-Rennen. Alles dreht sich, alles entwickelt sich weiter und alles wird irgendwie schneller. Man muss auf verschiedene Dinge achten, damit man irgendwie noch mitkommt. Auf der Arbeit will man die Karriereleiter emporsteigen. Man sorgt sich um die Familie. Vielleicht gibt es da verschiedene Situationen, Konflikte, die man aushalten muss, die man ja irgendwie moderieren muss. Man möchte für die Familie da sein, möchte das Beste für die Familie haben. Aber gleichzeitig schaut man in diese Welt hinein und merkt, boah, das ist gar nicht immer so leicht. Die wirtschaftliche Lage macht es nicht gerade leicht, ein Haus zu bauen und das Beste für die Familie zu bringen. Auch der Arbeitsplatz ist manchmal in Gefahr und man sorgt sich darum, dass man da auch mitkommt. Und dann schauen wir vielleicht noch in der Tagesschau, man hört in den Nachrichten von den Kriegen, die um einen herum sind, man sorgt sich, kommt das vielleicht näher? Werden wir immer noch in Zukunft ruhig leben können? Werden wir uns wirklich keine Sorgen machen müssen? Ja, und so dreht sich dieses Teufelsrad immer schneller. Man hängt sich an jeden kleinen Strohhalm, den man so bekommen kann und versucht sich irgendwie abzusichern, dass man in all dieser Hektik noch bestehen kann und sich möglichst wenig Sorgen machen kann. Und doch merken wir, so ganz ohne Sorgen geht's nicht. Und manchmal bekommen wir es auch mit der Angst zu tun. Gerade im Angesicht der Kriege, in Angesicht manch einer wirtschaftlichen Lage. In der Bibel, da lernen wir einen Mann kennen, der ähnlich wie Ayrton Senna selbst in großer Gefahr, selbst im Angesicht des Todes ruhig und gelassen blieb und sich nicht in Hektik verfallen ließ. Er blieb ruhig, selbst wenn die Menschen um ihn herum es mit der Angst zu tun bekommen und ja gar nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und wie er das geschafft hat, das möchten wir von ihm lernen. Und ja, lernen, wie man von dieser Angst zu einer Zuversicht kommt und in der Hektik doch ruhig bleiben kann. Wir lesen die Geschichte aus 2. Könige Kapitel 6, die Verse 8 bis 17. Dürft gerne mit aufschlagen, 2. Könige 6, die Verse 8 bis 17. Und der König von Syrien führte Krieg gegen Israel. Und er beriet sich mit seinen Knechten und sprach, an dem und dem Ort soll mein Lager sein. Da sandte der Mann Gottes zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an diesem Ort vorbeizuziehen, denn dort kommen die Syrer herab. Und der König von Israel sandte an den Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt und von dem er ihn gewarnt hatte, und er nahm sich dort in Acht, und das geschah nicht einmal und auch nicht zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Syrien über diese Sache beunruhigt, und er rief seine Knechte und sprach zu ihnen, könnt ihr mir nicht kundtun, wer von den Unsrigen für den König von Israel ist? Und einer von seinen Knechten sprach, nicht doch mein Herr König, sondern Elisa, der Prophet, der in Israel ist, tut dem König von Israel die Worte kund, die du in deinem Schlachtgemach redest. Da sprach er, geht hin und seht, wo er ist. Ich werde hinsenden und ihn holen. Es wurde ihm berichtet und gesagt, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde und Wagen dorthin und ein starkes Heer, und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinaustrat, siehe, ein Heer umringte die Stadt und Pferde und Wagen. Und sein Knabe sprach zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Aber er sprach, fürchte dich nicht, denn mehr sind die, die bei uns, als die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, tu doch seine Augen auf, dass er sehe. Da tat der Herr die Augen des Knaben auf, und er sah, und siehe, der Berg war voller feuriger Pferde und Wagen rings um Elisa her. Aber wir begegnen hier in der Geschichte ganz unterschiedliche Menschen, die ganz unterschiedliche Reaktionen zeigen. Mit den einen können wir uns vielleicht ganz gut identifizieren, da sagen wir, boah, da kann ich echt gut mitfühlen. Mit anderen, da sagen wir, oh, krass, was der da macht. So möchten wir uns jetzt in den kommenden Minuten mal drei verschiedene Personen hier anschauen und von ihnen lernen oder ja, vielleicht auch ein Stück weit warnen lassen. Und wir beginnen mit der ersten Person hier in der Geschichte, mit einem ungehorsamen König aus Israel. Ja, Israel, das Land, es befindet sich hier mal wieder im Krieg. Seitdem der König Ahab an der Macht war, da ging es mit Israel gefühlt immer mehr bergab. Kriege standen an der Tagesordnung, weil Israel sich von Gott abgewandt hat und ja, Gott ihnen egal war. Sie haben lieber Götzen angebetet, die tot waren, die aus Stein gehauen waren oder vielleicht auch aus Gold gegossen. Aber vom lebendigen Gott haben sie sich abgewandt und sich vor Gott schuldig gemacht. Sie meinten selber schlau zu sein, eigene Wege gehen zu können und mussten jetzt auch die Folgen davon tragen, die immer mehr sichtbar wurden, nämlich dass der Mensch doch nicht so schlau ist wie Gott. Gott ist ein Gott der Ordnung. Da, wo Menschen sich von ihm abwenden, da passiert meistens das Gegenteil, da herrscht Unordnung. Vielleicht nicht zwingend äußerlich, aber in der Moral, in der Gesellschaft, da kommt doch manches durcheinander, da kommt Streit hinein, Beziehungen werden unordentlich, wir kommen in Unordnung, Menschen hetzen sich gegenseitig auf, die Sexualität wird in Unordnung gebracht. Nichts ist mehr, wie es damals war, als Gott die Welt erschaffen hat. Und so ist es auch in Israel, auch dort kommt manches durcheinander. Und so ist Krieg völlig normal, weil sich Menschen gegenseitig aufschaukeln. Das ist zur Normalität geworden in einem Leben ohne Gott. Ja, wenn wir in unsere Welt hineinschauen, in der wir heute leben, dann stellen wir fest, bei uns ist es eigentlich nicht arg viel anders als bei Israel damals. Wir stellen fest, dass auch heute sich Menschen immer mehr von Gott abwenden, Gott ihnen egal ist und sie oft nicht mal wissen, wer Jesus ist, der Sohn Gottes, der die Menschen retten möchte. Ja, wir Christen, wir haben auch manches dazu beigetragen, indem wir oft geschwiegen haben. Aber doch ist da ganz viel Sünde in dieser Welt, die vieles durcheinander bringt, die sogar oft gefeiert wird und gefördert wird. Ja, und auch heute schauen wir erschrocken und mit Angst auf Kriege, die um uns her sind, in der Ukraine, in Israel, die immer mehr aufflammen, und wir erschrecken uns vor dem, was da passiert. Und wir wünschen uns im Herzen so sehr, dass dieses ganze Töten und dieser Krieg mal aufhört und ja, dass es endlich mal Ruhe hat. Heute Morgen auf der Fahrt hierher habe ich in Nachrichten gehört, dass ja auch in Israel immer mehr demonstriert wird und man irgendwie diese Ruhe fordert, aber man merkt, so leicht ist es nicht. Aber wisst ihr, was das Problem heute ist? Das sind nicht die Kriege. Die Kriege, die müssen uns gar nicht so viel Angst machen. Das ist nicht das Problem. Vielmehr sollten wir uns vor der Sünde erschrecken, die im Menschen herrscht, die Menschen von Gott trennt und ihnen das ewige Leben raubt. Es herrscht nämlich auch ein Krieg um die Seelen der Menschen. Das sind Arbeitskollegen, Freunde, Familienangehörige, die getrennt sind von Gott, deren Sünde sie fertig macht. Das ist der wahre Krieg, der schlimm endet. Krieg ist nur eine Folge der Sünde, die im Menschen herrscht. Ja, sie zerstört die Beziehung zu Gott und auch zu den Menschen. Sie ist der Grund, dass sich Ehepaare streiten und auseinanderleben, sich scheiden lassen, dass Familien auseinandergehen, dass Völker aufeinander losrennen und sich bekriegen. Und das wird hier auch in der Geschichte deutlich. Elisa ist ein Prophet Gottes, hier die Hauptperson in der Geschichte. Und er hat von Gott eine Vision bekommen mit dem Hinweis, dass der syrische König an einem bestimmten Ort sich lagern wird. Ja, und daraufhin lässt er Elisa einen Boten zum König von Israel schicken, der ihm diesen kriegsentscheidenden Hinweis geben soll, aber auch eine Warnung ausspricht und sagt, gehe nicht dort an diesen Platz. Ja, und was macht der König zehnmal schlau? Er macht genau das Gegenteil und geht dorthin an diesen Platz und hält sich dort auf und meint, den Anweisungen Gottes nicht folgen zu leisten. Er kann nicht abwarten, dass Gott vielleicht noch einen weiteren Hinweis gibt und ihn zeigt, wie er vorgehen soll. Und deshalb geht er ganz oft an diese Stelle, vor der Elisa ihn gewarnt hat. Ja, und die Syrer, die kriegen das natürlich mit. Und der König von Syrien, der wird jetzt unruhig. Wer hat seinen Plan verraten? Wer ist der Verräter in seiner Mannschaft? Ja, und die Suche geht sofort los nach dem Verräter und er fragt, wer war das? Aber in seinem Team, in seiner Armee, da gibt es ein paar Diener oder vor allem einen Diener, wie wir gelesen haben, der überzeugt davon ist, dass es gar keinen Verräter gibt. Nicht vor allzu langer Zeit haben eben die Syrer mitbekommen, dass es da in Israel einen besonderen Mann gibt. Einer ihrer Heerführer hatte die Schockdiagnose bekommen, Aussatz. Eine ja sehr ansteckende, meist auch tödliche Krankheit. Und Naaman, so hieß dieser Mann, der war verzweifelt. Von seiner israelitischen Sklavin hatte er aber auch den Hinweis bekommen, den guten Rat, dass es in Israel einen Mann Gottes gibt, der die Kraft hat, zu helfen. Und sie empfiehlt diesem Hauptmann, doch dorthin zu gehen, diesen Mann Gottes aufzusuchen und sich von ihm heilen zu lassen. Und das tut der Naaman auch, der Hauptmann, und geht zu Elisa und ja, ihm wird wirklich geholfen. Er wird geheilt von seiner Krankheit und kehrt wieder kerngesund zurück nach Syrien. Und diese Geschichte war den Syrern bekannt, vor allem den Dienern hier vom König. Sie wussten, da in Israel ist ein Mann Gottes, der besondere Fähigkeiten hat und der kann scheinbar auch hell sehen. Und das leuchtet dem König ein und sagt, ja, macht Sinn. Und so schickt er seine Leute los, um nach Elisa zu suchen, und schnell stellen sie fest, in Dothan, in einer Stadt. Dort hält er sich auf und los geht die große Reise. Eine Armee wird hingesandt, um Elisa zu holen oder vielleicht sogar zu töten. Jetzt fassen wir hier nochmal zusammen. Wie ist Elisa in diese Situation gekommen? Er ließ dem König von Israel, also seinem König, etwas ausrichten. Mit einem Hinweis, mit einem guten Rat, doch der ist ungehorsam. Und jetzt muss Elisa die Folgen vom Ungehorsam des israelitischen Königs tragen. Das ist doch unfair. Da verbockt einer was, der andere muss die Folgen tragen. Manchmal passiert das im Leben. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule war. Bei uns ist es durchaus mal vorgekommen. Da waren eins, zwei Jungs, die ein bisschen für Unruhe sorgten, und dann wurde die ganze Klasse bestraft. Da hat der Sportlehrer vielleicht gesagt, ja, wenn ihr ordentlich mitmacht, am Ende der Stunde spielen wir noch Fußball. Aber die haben nicht ordentlich mitgemacht, also wird kein Fußball gespielt. Oder es wird eine frühere Pause angekündigt und die wird dann gestrichen, weil ein, zwei Jungs einfach zu unruhig waren. Das ist doch unfair. Warum müssen andere die Folgen tragen, wenn es Schuldige gibt? Man hat doch nichts getan. Aber leider ist es auch eine Tatsache von unserem Leben, dass nicht immer alles fair und gerecht abläuft. Manchmal leiden wir unter den Folgen einer Entscheidung, die jemand ganz anderes getroffen hat. Manchmal leiden wir auch unter der Sünde, die ein anderer getan hat. Ich selber habe meines Erachtens eine sehr unfaire Situation erst vor kurzem erlebt. Ich bin ja nur zu 50% in der GFC angestellt und hatte noch eine Anstellung bei einem großen Bestatter. Und dort sind Dinge vorgefallen, die nicht fair waren. Mir wurden Dinge in die Schuhe geschoben, wo ich nachweislich sogar nicht getan habe, die anders abgesprochen wurden. Und doch wurden sie mir in die Schuhe geschoben, mit der Folge, dass ich eine Abmahnung erhielt, mit dem Hinweis, bei Wiederholung gibt es eine fristlose Kündigung. Dabei konnte ich nachweisen, dass es eigentlich etwas eine andere Absprache war und ich nicht der Schuldige war. Daraufhin musste ich fast über Nacht kündigen, um noch so gewisse Vorteile zu haben und Sachen mitzunehmen, aber das war nicht fair. Das Leben ist nicht immer fair. Aber wie gehen wir damit um, mit solchen Situationen? Bevor wir weiter lernen, schauen wir uns jetzt mal die nächste Person an und ihre Reaktion hier in der Geschichte und kommen zur zweiten Person, an ein unruhiger Knecht. Jetzt begegnen wir hier in der Geschichte einen jungen Mann, den wir nur allzu gut kennen. Wir wissen zwar nicht seinen Namen, keine Ahnung, wie der hieß, aber wahrscheinlich können wir alle hier im Raum sehr gut mit ihm mitfühlen und uns sehr gut in seine Lage hineinversetzen. Wenn wir diese Geschichte als Theaterstück nachspielen würden, würden wir seine Rolle wahrscheinlich sehr authentisch darstellen können. Als dieser junge Mann am Morgen aufsteht und zur Stadtmauer hinunterblickt, da sieht er eine böse Überraschung. Die ganze Stadt ist umzingelt, eine Armee steht vor der Haustür. Der König hat eine riesen Armee gesendet, um einen Propheten zu schnappen. Ein Riesenaufgebot, nur um einen Propheten zu fangen, wie einen Schwerverbrecher. Stellt euch vor, das SEK würde hier nach Gschwend kommen, um einfach nur den alten Pfarrer abzuschleppen. Da weiß man ganz genau, also der Pfarrer, so viel Gefahr kann er gar nicht ausstrahlen. Da würde auch zwei Streifenpolizisten reichen, um den mitzunehmen. Und so ist es hier auch. Also ein Riesenaufgebot, einfach nur um einen Propheten mitzunehmen. Aber ich vermute mal, der syrische König, der hat damit gerechnet, dass dieser Elisa noch irgendwelche Wunder auspacken kann. Und deshalb geht er auf Nummer sicher, um ihn wirklich schnappen zu können. Deshalb schickt das SEK und nicht das Ordnungsamt. Ja, und was macht man im Angesicht von so einem Überfallkommando? Dass man es da mit der Angst zu tun bekommt, ist, glaube ich, völlig klar. Wie würden wir umgehen? Uns würde es bestimmt genauso gehen. Jetzt vermute ich mal, dass nicht jeder von uns es tagtäglich mit dem SEK zu tun bekommt und auch nicht jeden Tag von maskierten Männern überfallen wird. Und doch erleben wir im Alltag Situationen, in denen wir genauso wie dieser Knecht uns sorgenvoll fragen und ängstlich sind und fragen, ach mein Herr, was sollen wir tun? Ich hatte es anfänglich schon erwähnt, was solche Situationen sein können. Die Situation auf der Arbeit, finanzielle Not, Konflikte in der Familie, vielleicht auch offene Fragen in der Gemeinde, die uns zur Verzweiflung bringen, zu Zukunftssorgen, wie wird es weitergehen mit unserem Land, mit unserem persönlichen Leben? Und ich denke mal, jeder von euch hat wahrscheinlich im Moment eine Situation vor Augen, in der er gerade drinnen steckt, eine Not, eine Sorge, wo er sich fragt, ach mein Herr, was soll ich tun? Ja, und wie man unruhig wird, wie man Angst hat, das muss ich euch nicht erklären. Und deshalb wollen wir uns hier nicht länger aufhalten und am Problem aufhalten, sondern zur Lösung kommen und schauen, wie man trotz Gefahr und trotz ja, großer Not doch zuversichtlich sein kann und sich die Ruhe bewahrt. So kommen wir jetzt hier mal zur Hauptperson der Geschichte, ein gelassener Diener Gottes. Der Elisa, der hat die Ruhe weg. Während der Puls von seinem Diener auf 180 ist, bleibt er ganz cool und gelassen und ja, hat überhaupt gar keine Angst. Der Diener, der scheißt sich fast in die Hosen, aber er, der Elisa, der fragt sich, ja und? Wo ist das Problem? Ist doch alles gut? Und so sagt er zu seinem Diener, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Ja, lieber Elisa, hast du zufällig Halluzinationen? Du bist doch nicht mehr ganz knusper. Bei uns sind mehr, also wir sind zwei und da hunderte von Leuten und du sagst, wir sind mehr? Der hat in Mathe nicht aufgepasst. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Der Diener, der versteht nichts mehr. Aber der Elisa, der hat auch keine Halluzinationen. Der ist nicht wahnsinnig geworden. Er hat einfach eine andere Sicht auf die Dinge. Er sieht das, was wirklich zählt. Und so betet er zunächst einmal, dass seinem Diener, dass Gott ihm die Augen öffnet. Das ist übrigens das Erste, was auch wir tun können, wenn wir selber in Not stecken und nicht mehr sehen, was jetzt kommt und was eigentlich gerade passiert und dran ist. Aber was wir auch beten können, wenn wir Menschen in unserem Umfeld haben, die in Not stecken, die verzweifelt sind, die sich Sorgen machen, da können auch wir beten, Herr, öffne ihnen die Augen. Ja, dass sie das sehen, was wirklich zählt, was wirklich da ist. Für die eigenen Kinder können wir so beten. Vielleicht gerade in eine Situation hineinlaufen, wo wir wissen, das kann nicht gut enden. Wir können für Freunde beten, die verzweifelt sind. Und ganz besonders auch für Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Herr, öffne ihnen die Augen. Ein Blick für das Unsichtbare zu haben, das ist unausweichlich, wenn es darum geht, keine Angst zu haben und zuversichtlich durch das Leben schreiten zu können, Sorgen ablegen zu können und nicht zu verzweifeln. Paulus schreibt in einem Abschnitt im 2. Korintherbrief, wo er auch viel über das Leid und über die Not schreibt, die er so hat, da schreibt er etwas ganz Wichtiges, das wir uns merken sollten, in 2. Korinther 4, Vers 18, Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Paulus erklärt uns hier praktisch eine Art Naturgesetz. Alles, was wir sehen, ist nicht von großer Dauer. Alles verschwindet eines Tages, manches schneller, manches halt langsamer. Das neue iPhone, das du dir kaufen möchtest oder kaufst, nach 3-4 Jahren wirst du es wahrscheinlich wieder abgeben müssen, weil es nicht mehr so funktioniert. Ein Haus, das du dir heute baust, das wird dich vielleicht überleben, aber auch das wird eines Tages abgerissen werden, weil es nichts mehr taugt. Selbst wenn du es noch so gut planst und die besten Materialien verwendest, eines Tages wird es nicht mehr sein. Deshalb sollten wir diesen Dingen auf der Erde nicht zu hohes Gewicht verleihen. Ja, natürlich ist es cool, ein gutes Auto zu fahren, ein tolles Auto zu fahren, einen guten Job zu haben. Aber wenn es nicht ganz so klappt, wie wir es uns vorgestellt und erträumt haben, dann ist es auch nicht weiter tragisch. Ob es jetzt ein Porsche ist oder ein Audi oder sonst ein Auto, beides wird nicht ewig halten. Was ewig hält und jetzt schon da ist, das ist etwas anderes. Und darauf sollten wir unseren inneren Blick werfen. Aber was ist dieses Unsichtbare? Was genau sollen wir sehen? Und hier kommen wir zurück zur Geschichte und da sehen wir, was auch der Diener jetzt sieht. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Ja, das muss ein krasser Anblick gewesen sein. Da steht der Diener auf der Mauer und sieht diese syrische Armee vor seinen Augen. Dann werden ihm die Augen geöffnet und eine feurige Armee steht auf dem Berg und um ihnen herum. Und das muss wahnsinnig schön und krass gewesen sein. Eine Armee, die mächtiger und gewaltiger ist, als sich ein Mensch vorstellen kann. Der Diener erhält einen Blick in die himmlische Welt und bekommt eine göttliche Perspektive auf die Situation. Er sieht, dass er es mit einem Gott zu tun hat, der für seine Leute kämpft, der da ist, der kein alter Opa im Himmel ist und Däumchen dreht. Er hat einen Gott auf seiner Seite, dem nichts egal ist, sondern der sich sorgt und der alles in Bewegung setzt, um Menschen zu retten. Circa 500 Jahre nach dieser Geschichte wird Gott selber Mensch, um seine Geschöpfe vor dem größten Feind zu retten, vor dem ewigen Tod, von dem Getrenntsein von Gott und sie wieder in Beziehung zu bringen mit Gott, ihnen ewiges Leben zu schenken. Es ist ein Gott, der die Menschen so sehr geliebt hat, dass er sich foltern ließ, dass er sich schlagen ließ, ans Kreuz nageln ließ und einen qualvollen Tod erlitt, die Strafe auf sich nahm, die eigentlich wir Menschen verdient hätten. So sehr kämpft Gott um Menschen. So sehr kämpft Gott um dich. Und Paulus fasst es im Römerbrief, Römer Kapitel 8, Vers 31 so zusammen: Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm auch nicht alles schenken? Mit diesem Blick dürfen wir durchs Leben gehen. Gott kämpft für uns. Er sorgt sich um uns. Ja, selbst wenn es drunter und drüber geht, wenn wir verzweifelt sind und gar nicht wissen, wie es eigentlich weitergehen soll, ist Gott da. Er hat größere Ziele und einen größeren Blick für unseren Leben, den wir gar nicht haben können. Und deshalb dürfen wir uns bei Gott geborgen wissen und wissen, er ist da, er kämpft für uns. Ich lese zurzeit die Biografie von Oswald Chambers, einem großen Mann Gottes, der sich voll für Gott eingesetzt hat und der sich auch für nichts zu schade war. Er war ein Mann aus England, der nicht so arg auf Besitz und Geld geachtet hat, der auch keine großen materiellen Träume und Ziele hatte, sondern wirklich, das war sein größtes Ziel und sein größter Traum, einfach alles für Gott zu geben. Er hatte kein Haus und nur ganz wenig Besitz, eigentlich nur das, was er so im Alltag gebraucht hat. Und so lebte er sein Leben. Er war auch sehr lange Jahre Single, aber eines Tages, der war schon über 30 Jahre alt, da kam dann doch auf einmal die Liebe seines Lebens ums Eck. Ja, und so heirateten die beiden irgendwann und nach der Hochzeit reiste dieses junge Ehepaar auch bald los, aber nicht in die Flitterwochen, sondern auf Missionsreise nach Amerika. Nach einigen Monaten fuhren sie dann wieder auf dem Schiff zurück von Amerika rüber nach England und unterwegs fiel den beiden ein, dass sie ja in England gar keine Wohnung haben, kein Haus, dass sie ja gar nichts haben, wo sie hinkommen können, wo sie Heimat finden können. Und hier lese ich euch einen kurzen Abschnitt aus dieser Biografie vor, was dann passiert, als sie das feststellen. Doch anstatt unruhig an Deck hin und her zu gehen, nahm sich Biddy, das war seine Ehefrau, ein Buch, während Oswald sich in einem Liegestuhl ausstreckte und auf das Meer hinausschaute. Gott sorgte für sie und hatte auch das Morgen in seiner Hand. Oswalds Einstellung der Zukunft gegenüber war recht einfach. Vertraue Gott und tue das Nächstliegende. Und was war das Nächstliegende? Ein kleines Schläfchen zu halten. Das war Oswald. Dieser Kerl, der muss mit Elisa verwandt gewesen sein. So ruhig und gelassen, das kann man doch nicht sein. Doch, das kann man. Wenn man weiß, dass Gott sich sorgt. Gott ist da und er sorgt sich um seine Kinder. Da darf man dann auch mal beruhigt ein Schläfchen halten und wissen, ich darf mich jetzt ausruhen und muss nicht in Hektik verfallen. In unserem Text hier aus 2. Könige 6, da habe ich für mich persönlich eine besondere Beobachtung gemacht. Als diesem Knecht von Elisa die Augen geöffnet werden, da sieht er diese feurigen Pferde und Wagen. Aber wo sieht er sie? Er sieht, dass sie um Elisa herum sind. Der Berg war voller Pferde und Wagen um Elisa herum. Sie waren nicht um die Stadt Dothan herum. Sie waren auch nicht nur um das Haus herum. Sie waren um Elisa herum. Was hat das zu bedeuten? Ich finde es als so einen tollen Hinweis und Ermutigung, dass sich Gott ganz besonders um uns persönlich, um dich persönlich kümmert. Er schickt seine Leute, er schickt seine Armee, seine Engel, nicht erst, wenn eine ganze Gemeinde oder eine ganze Familie oder ein Dorf in Gefahr ist, sondern es reicht schon, wenn einer in Gefahr ist. Dann tritt Gott in Aktion. Die Not eines Einzigen reicht aus, dass Gott aktiv wird und seine Armee schickt. Wenn du in Not bist, darfst du dir sicher sein, dass Gott loslegt und seine Leute schon längst gesandt hat, um dich zu retten. Eigentlich kannst du in diesem letzten Satz hier in Vers 17 deinen Namen einsetzen. Und siehe, der Berg war voll feuriger Pferde und Wagen rings um Günther her. Und siehe, der Berg war voll feuriger Pferde und Wagen rings um Noah her. Jeder Einzelne, du darfst deinen Namen da einsetzen. Gott schickt Pferde und Wagen, um dich zu retten. Und deshalb können wir ruhig sein. Deshalb können wir trotz Angst zuversichtlich bleiben, weil Gott für uns kämpft. Erinnerst du dich noch daran, ich habe es gerade am Anfang kurz erklärt, wie Elisa in diese Situation gekommen ist? Er ist dorthin gekommen, weil der israelitische König ungehorsam war. Und ja, am Anfang schien es nicht fair zu sein, dass jetzt ein anderer leiden musste. Aber an keiner Stelle hier in diesem Text lesen wir, dass Elisa irgendwie sauer war auf den israelitischen König. Und dass er ihm ein auswischen möchte und beten will, dass Gott ihn bestraft. Ich muss ehrlich sagen, als das bei mir auf der Arbeit passiert ist, da hätte ich schon gern gebetet, dass Gott da vielleicht mal Feuer vom Himmel fallen lässt. Aber Elisa, der ist anders. Der ist ruhig und betet nicht solche Sachen, weil er weiß, dass er in Gottes Hand ist. Dass Gott es zugelassen hat und deshalb kann er ruhig bleiben. Anschließend an diese Geschichte, an diesen Versen, die wir gelesen haben, da bekommt Elisa auch noch die Chance, dieser syrischen Armee eins auszuwischen und seine Angreifer praktisch mal alle irgendwie ja umbringen zu lassen oder ins Gefängnis zu schicken. Aber er tut es nicht. Er tut nichts Böses, sondern tut ihnen sogar Gutes. Könnt nachher zu Hause mal die Geschichte zu Ende lesen, was Elisa dort tut. Aber warum handelt er so und lässt ihnen Gutes tun? Weil er weiß, dass er es mit einem gnädigen Gott zu tun hat, der sich über Menschen erbarmt, der sich über ihn erbarmt hat. Und deshalb kann auch er gnädig sein. Vorhin, als wir den Knecht angeschaut haben, da habe ich auch gesagt, dass wir uns wahrscheinlich gut mit diesem Knecht identifizieren können. Die wenigsten von uns würden wahrscheinlich sagen, dass sie genauso eine coole Socke sind wie der Elisa. Wir alle, wir sorgen uns oft, auch mir passiert es. Wir alle würden auch gerne mal unseren Feinden eins auswischen, wenn wir die Chance dazu bekommen. Es gab auf dieser Welt nur einen einzigen Mann, der das in Perfektion leben konnte, was Elisa hier ein Stück weit vorgelebt hat. Jesus Christus war der Einzige, der wie Elisa in den Stürmen und in den Unruhen seines Lebens gelassen blieb, zuversichtlich blieb und die ganze Zeit auf Gott geschaut hat. Allerdings gab es eine Situation in seinem Leben, wo er wirklich diese Armee, die Elisa hier und sein Knecht gesehen haben, wirklich hätte brauchen können. Er hätte da sogar die Möglichkeit gehabt, eine Engelsarmee zu rufen, die seine Feinde besiegt und in die Luft schlägt. Doch er tat es nicht in dieser Situation. Stattdessen lieferte er sich selbst seinen Feinden aus, die ihn anschließend folterten und töteten. Doch 3 Tage später stand Jesus von den Toten auf und bewies, dass er auch die Folgen der Sünde, den Tod, besiegt hat. Den größten Angstmacher der Menschen hat er besiegt und schafft so die Möglichkeit eines ewigen Lebens bei Gott. Und das ist der Grund unserer Zuversicht. Jesus hat den Tod besiegt. Wir brauchen vor nichts mehr Angst zu haben, weil wir wissen, was danach kommt. Und so lautet meine Botschaft heute für dich: nicht sei wie Elisa. Und mach dir im Alltag keine Sorgen, hab keine Angst mehr. Nein, meine Botschaft heute an dich ist: sei weiterhin der Diener. Aber sei ein Diener, der sich von Jesus immer wieder die Augen öffnen lässt und zeigen lässt, was wirklich zählt. Sei ein Diener, der sich tagtäglich Jesus anvertraut, sich ihm völlig ausliefert und ihm nachfolgt. Und erlebe dann, wie er dich versorgt, wie er dich durchträgt, wie er deine Angst nimmt. Lasst uns zum Abschluss beten. Ja, großer Gott, wir danken dir, dass wir es mit einem Gott zu tun haben dürfen, der sich um uns sorgt, der sich um jeden Einzelnen kümmert, Ich danke dir, dass du uns kennst, dass du weißt, wie es uns geht, dass du sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt hast und weißt, was wir brauchen. Ja, Vater, und doch passiert es uns so oft, dass wir uns sorgen und dass wir vergessen, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben, dass wir oft auch eigene Wege gehen und uns dann wundern, warum es nicht funktioniert. Ja, Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen öffnest für das, was wirklich zählt, für das Himmlische, für das Göttliche, für das, was du tust. Ich möchte dich aber auch für die Menschen in unserem Umfeld bitten, die dich nicht kennen, die noch mit verschlossenen Augen durch diese Welt gehen, ja, und oft auch verzweifeln und Angst haben, was gar nicht verwunderlich ist. Herr, öffne auch ihnen die Augen und gebrauche uns als deine Diener, die anderen die Augen öffnen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mit uns durch die kommende Woche gehst, dass du deine Armee schickst, um uns zu bewahren, um uns durchzutragen. Danke, dass du bei uns bist. Amen.